Nobody's ever seen anything like this. This is a witch hunt. This is a witch hunt. We did nothing wrong, and I want to get back to campaigning. I'm representing millions and millions, hundreds of millions of people.
Martin, was hören wir da?
Wir hören hier Donald Trump nach dem letzten Verhandlungstag bei seinem Strafprozess in New York, wie er zum x-ten Mal seine Unschuld beteuert und sagt, dass es eine Hexenjagd gegen ihn sei. Es geht um den Schweigegeldprozess in New York und Trump hat sich ja wie immer nach dem Ende des Prozesstages zu Wort gemeldet. Das haben wir eben gehört.
Es ist Mittwoch, der 22. Mai. Bis zu den Präsidentschaftswahlen geht es noch 166 Tage. Und das ist «Alles klar, Amerika», der USA-Podcast vom Tagesanzeiger. Der Donald Trump steht vor Gericht in New York. Die Jury muss in den nächsten Tagen entscheiden, ob er schuldig ist oder nicht. Aber der Amtsinhaber, Präsident Joe Biden, kann nicht von der Tatsache profitieren, dass sein Gegner mit dem Wahlkampf muss vor Gericht. An Biden seine Umfragewerte sind schlecht und noch schlimmer, die Tendenz ist auch schlecht. Was heisst das für den Wahlkampf vom Amtsinhaber? Was machen Demokraten falsch? Und was hätte Donald Trump zu befürchten vom Ausgang von dem Gerichtsverfahren in New York? Ja, hat er überhaupt etwas zu befürchten? Das ist die grosse Frage. Und über diese Frage unterhalte ich mich mit dem Martin Kilian, unserem langjährigen USA-Korrespondent. Er sitzt nicht am Mikrofon, sondern für einmal am Telefon in Charlottesville, Virginia. Wir haben ein paar technische Probleme, aber wir versuchen es auf dem Weg zu lösen. Mein Name ist Christoph Münger und ich leite das Rösser International vom Tagesanzeiger. Guten Tag, Martin.
Guten Tag, Christoph.
Du verfolgst den Prozess gegen Donald Trump seit Wochen und Tagen. Was hast du für einen Eindruck? Was ist da passiert in dem Gerichtssaal?
Ja, Christoph, das ist der Versuch einer juristischen Aufarbeitung dieser Schweigegeldaffäre. Der einzige Prozess, der wohl gegen Donald Trump vor den amerikanischen Präsidentschaftswahlen im November stattfinden wird. Und das Ganze war natürlich schon irgendwie sehr interessant. Es ist zum einen das erste Mal, dass ein ehemaliger Präsident der Vereinigten Staaten sich vor einem Gericht verantworten muss. Zum Zweiten war das natürlich auch interessant, weil im Mittelpunkt des Ganzen stand natürlich der ehemalige Anwalt und Fixer von Donald Trump, Michael Cohen, der Starzeuge, der Star Witness der Anklage. Und die Verteidigung um Trump hat natürlich versucht, die Glaubwürdigkeit von Schultern. Das ist zum Teil auch gelungen. Und nun werden wir eben warten, bis das Urteil kommt. Und es ist wirklich sehr interessant, wie das dann ausfallen wird.
Ja, das Urteil wird in den kommenden Tagen erwartet. Wie wird sich das Urteil auf den Präsidentschaftswahlkampf auswirken?
Keine Ahnung. Und ich glaube, ich bin damit nicht allein, Christoph. Ich glaube, dass niemand wirklich weiß, wie die Auswirkungen sein werden. Es ist ja nun so, dass sämtliche Anfeindungen, auch juristischen Schritte gegen Trump, dem Präsidentschaftskandidaten der Republikaner, überhaupt nicht geschadet haben. Also es wäre durchaus denkbar, dass eine Verurteilung ihm auch nicht schaden würde. Aber du, wir wissen es einfach nicht, wir wissen es nicht.
Von einer Verurteilung von Donald Trump erhofft sich der Joe Biden einen gewissen Aufwind in seinem Wahlkampf, weil 6 Monate vor der Wahl im November, oder knapp 6 Monate, muss man sagen, sieht es nicht sehr gut aus für den Amtsinhaber. Was sagen genau die Umfragen?
Die Umfragen sind schlecht. Also man kann es nicht anders sagen. Schlecht, schlecht, schlecht. Also ob es sich um das Gesamtbild handelt oder was noch viel wichtiger ist, die Einzelumfragen in den sogenannten Swing States, also den Staaten, den wenigen Staaten, in denen die Präsidentschaftswahlen entschieden werden, wie etwa Michigan, Nevada, Wisconsin, Pennsylvania, Arizona, Georgia. Auch dort sind die Umfragen für Joe Biden nicht sonderlich gut. Und das führt natürlich dazu, dass die Nervosität im demokratischen Lager schon wieder zugenommen hat. Die Negativraten von Biden sind erheblich. Also ich kann mich nicht daran erinnern, jemals einen Präsidenten, der um seine Wiederwahl kämpfte, gesehen zu haben, der so hohe Negativraten hatte wie Joe Biden. Vielleicht Jimmy Carter, das könnte sein.
Ja, und der ist ja, wie wir wissen, nicht wieder gewählt worden, oder?
Ja, genau, aber sonst niemand, ja.
Aber woran liegt da? Ich meine, die Wirtschaft geht es eigentlich gut. Die Arbeitslosenzahlen gehen zurück, die Inflation ebenfalls. Und wenn man vergleicht mit Vorgängern von Joe Biden, sind seine Wirtschaftszahlen sogar besser als beispielsweise die von Ronald Reagan oder von Barack Obama, wo sich ja auch haben müssen an einer Wiederwahl stellen, der Reagan 1984 und Obama 2012.
Ja, das ist richtig. Also wenn man sich die Wirtschaftslage anguckt, dann muss man sich eigentlich wundern, warum Biden so schlecht dasteht. Und es gibt ja nun auch Leute, die sagen, das hängt alles damit zusammen, dass die Amerikaner eine Nostalgie nach den Zeiten vor der Pandemie, also 2018, 2019 empfinden. Ich glaube, eine Sache, die ganz stark gegen Biden spricht, ist einfach die Inflation. Die Inflation ist zwar zurückgegangen, Christoph, aber wenn du heute in den Supermarkt gehst und dann siehst du, dass das und jenes doch 20% teurer ist als vor 3 Jahren, und das schockiert die Leute immens. Aber letztendlich gibt es auch innerhalb der Demokratischen Partei viele Strategen, die sich wirklich nicht erklären können, warum Bidens Negativwerte so hoch sind und seine Umfragewerte so schlecht sind, angesichts der doch einigermaßen guten Wirtschaftslage.
Ja, der Biden gibt den Medien zumindest eine Mitschuld an seinen schlechten Umfragewert. Er fordert sie auf, mehr über das Wesentliche zu berichten und nicht über irgendwelche Halligalli, was auch immer, dass man da darunter verstehen will. Wir hören jetzt kurz rein, was er kürzlich am Korrespondentendiener im Weissen Haus zu dem Thema gesagt hat.
I'm sincerely not asking of you to take sides, but asking to rise up to the seriousness of the moment. Move past the horse race numbers, and the gotcha moments, and the distractions, the sideshows that have come to dominate and sensationalize our politics. And focus on what's actually at stake. I think in your hearts you know it was at stake. The stakes couldn't be higher. Every single one of us has a role to play, a serious role to play. Making sure democracy endures, American democracy. I have my role, but with all due respect, so do you. In the age of disinformation, credible information that people can trust is more important than ever. And that makes you, and I mean this from the bottom of my heart, makes you more important than ever.
Martin, ist in Biden seine Kritik an den Medien berechtigt?
Vielleicht würde ich sagen. Also er hat sicherlich schon recht in einem Punkt, dass sehr oft in den Medien einfach unterschlagen wird oder nicht erwähnt wird, wie chaotisch und wie verrückt Teile der 4 Jahre unter Donald Trump gewesen sind. Das muss man schon sagen. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass du nicht hingehen kannst und kannst den Medien vorwerfen, dass sie einseitig sind, dass sie Donald Trump bevorteilen. Das ist nicht so. Aber diese Aussage von Biden widerspiegelt eigentlich schon in meinen Augen ein wenig die Verzweiflung, die im Weißen Haus empfunden wird, angesichts dieser wirklich zum Teil verheerenden Umfragewerte.
Ja, wenn Politiker in der Regel auch für Medien kritisieren, steht es nicht sehr gut um ihre Popularität. Wie auch immer, ist es wirklich nur eine Frage von der Kommunikation?
Das ist eben die Frage. Und hier gibt es ein paar interessante Zahlen dazu. Also unter den Wählern, die ihre Information vor allen Dingen aus Zeitungen beziehen, liegt Joe Biden weit vorne. Unter den Wählern, die ihre Informationen aus dem Kabelfernsehen beziehen, liegt Trump, glaube ich, ganz, ganz knapp vor Biden. Aber unter den Wählern, die sich überhaupt nicht für Politik interessieren und überhaupt keine Medien konsumieren, liegt Donald Trump 26% vor Joe Biden.
Im Wahlkampfteam von Joe Biden gibt es ja Leute, die sagen, die Umfragen sind einfach falsch. Was ist denn da dran?
Also ich befürchte, dass das so nicht stimmt, ja. Und ich darf dich daran erinnern, Christoph, dass sowohl 2016, gerade 2016, aber auch 2020 bei den Präsidentschaftswahlen die Umfragen das Potenzial von Donald Trump immer unterschätzt haben. Also wenn diese Umfragen falsch wären, dann fürchte ich, sind sie eher falsch, was die Stärke von Donald Trump angeht. Wir wissen es nicht genau, aber mein Gefühl ist, dass die Umfragen eher untertreiben, wie stark Donald Trump wirklich ist.
Steuer umreissen will Joe Biden mit 2 Fernsehdebatten gegen Donald Trump. Das ist weniger als sonst. Sonst sind es nämlich 3 bei anderen Gelegenheiten. Und zwar soll eine bereits am 27. Juni stattfinden. Das ist wiederum sehr früh. Wieso der Fahrplan?
Gute Frage. Das ist tatsächlich fast sensationell früh. So was hatten wir noch gar nie. Eine Debatte im Juni. Das ist also vor den Präsidentschaftskongressen der beiden Parteien. Und ich denke, dass Joe Biden dieses frühe Datum wollte, weil er tatsächlich aufholen möchte und weil er vielleicht auch dem Eindruck entgegenwirken möchte, dass er zu alt sei für das Amt. Er hat ja bei der Rede zur Lage der Nation sehr gut gesprochen. Man hat damals dann gesagt, das war, glaube ich, Anfang Februar, dass er seinen Job sehr gut machen könnte, dass die Alterssache nicht so wichtig ist. Vielleicht möchte er jetzt nochmal in einer Debatte den Eindruck verwischen, er sei zu alt für das Amt. Und vielleicht möchte er auch sehr früh schon eben Donald Trump in eine gewisse Ecke reindrängen, wo also Trump als unvernünftig und als gefährlich für die Demokratie erachtet wird. Das wäre meine Interpretation dieses doch sehr frühen ersten Debattenaustauschs.
Grundsätzlich, wie wichtig sind so Debatten? Können Sie eine Wahl entscheiden?
Irgendwie schon, ja. Christoph, du erinnerst dich sicherlich an die erste Fernsehdebatte 1960 zwischen Nixon und Kennedy. Und damals war diese Debatte auch entscheidend, weil sie eben zeigte, dass Nixon geschwitzt hat, dass er sich nicht sehr wohl gefühlt hat in seiner Haut, während Kennedy eher gelassen war. Ja, und wir hatten das dann nochmal bei der Debatte von Ronald Reagan gegen Jimmy Carter 1980. Wir hatten Carter, der sehr eng, sehr ernst und auch ein bisschen verbissen im Fernsehen auftauchte, während Reagan sehr entspannt wirkte. Und das hat natürlich seine Gründe gehabt. Jimmy Carter hat jede Menge Probleme gehabt. Es gab Inflation, Wirtschaftsprobleme, es gab die Geiselkrise im Iran. Und das hat man ihm irgendwie angesehen, während eben Reagan sehr zuversichtlich wirkt und eben projizierte, dass er völlig alles unter Kontrolle habe. Und ich denke, dass diese Debatte Ronald Reagan unheimlich geholfen hat.
Ja, und 4 Jahre später hat er wieder reüssiert in der Debatte, und zwar hier gegen Walter Mondale, das ist der demokratische Kandidat gewesen. Und da hat der Reagan den Vorwurf können sehr locker in Kräfte, er sei gezahlt fürs Amt.
Mr. President, I want to raise an issue that I think has been lurking out there for 2 or 3 weeks and cast it specifically in national security terms. You already are the oldest president in history, and some of your staff say you were tired after your most recent encounter with Mr. Mondale. I recall yet that President Kennedy had to go for days on end with very little sleep during the Cuba Missile Crisis. Is there any doubt in your mind that you would be able to function in such circumstances?
Not at all, Mr. Truitt, and I want you to know that also I will not make age an issue of this campaign. I am not going to exploit for political purposes my opponent's youth and inexperience.
Martin, erinnerst du dich an den Auftritt von Ronald Reagan?
Ja, natürlich erinnere ich mich daran. Ich meine, das war schon genial. Also die erste Debatte von Ronald Reagan gegen seinen demokratischen Herausforderer Walter Mondale ist sehr schlecht für Reagan gelaufen. Er wirkte irgendwie nicht ganz da. Also er war geistig nicht ganz da, mentale Probleme gehabt. Und die Leute haben dann natürlich gesagt, oh, der ist aber schon wahnsinnig alt. Und jetzt hat das gezeigt, und das ist also eigentlich so, dass Mondale jetzt doch vielleicht eine Chance hat gegen Reagan. Und in der zweiten Debatte hat Reagan eben dann diesen Satz gesagt, dass er also nicht die Jugend und die Unerfahrenheit seines Gegners Walter Mondale gegen diesen ausspielen möchte. Und das war natürlich genial. Dadurch wurde die ganze Angst, Reagan sei zu alt für das Amt, entkräftet. Und Reagan hat ja dann, wie wir alle wissen, die Wahl auch überwältigend gewonnen. Ich glaube, Walter Mondale hat 1 oder 2 Bundesstaaten damals gewonnen, 1984. Und das war es dann schon. Also das bestätigt eigentlich, Christoph, dass Debatten entscheidend sein können und erklärt nochmals, warum Biden eben jetzt doch diese sehr frühe Debatte Ende Juni gegen Donald Trump sucht.
Es war ein rhetorischer Volltreffer, muss man sagen, von Ronald Reagan und gehört heute zu den Klassikern in der Geschichte der amerikanischen Präsidentschaftsdebatte und hat, wie du gesagt hast, zu einem Erdrutschsieg von Reagan geführt 1984. Jetzt aber in Gegenwart, da verfolgt eben auch der Joe Biden die Altersfrage und viele Amerikanerinnen und Amerikaner glauben, er sagt, wir sind jetzt 82 Jahre wirklich zahlt für den Job, obwohl der Trump jetzt nächstens Mitte Juni 78 wird und auch ab und zu seine Aussetzer hat. Aber eben, das Alter hat dazu geführt, dass man meint, in Staaten wie Arizona und Nevada liegen die beiden in den Umfragen zurück, weil er halt schon über 80 sagt, weil dort haben gleichzeitig demokratische Senatskandidaten, die natürlich jünger sind als die beiden, Nase vorne.
Ja, das stimmt. Und das ist ein Paradox und bedeutet eigentlich nichts Gutes für Biden. Zum Beispiel in Nevada liegt die demokratische Senatskandidatin vor ihrem republikanischen Gegner, aber Joe Biden liegt 8 Punkte hinter Donald Trump in Nevada. Und was natürlich auch interessant ist, man kann also nicht davon sprechen, dass es generell negative Eindrücke von Amtsinhabern überhaupt gibt. Also Joe Biden hat sehr hohe Negativraten, während zum Beispiel demokratische Gouverneure diese hohen Negativraten nicht haben. Also das ist schon irgendwie sehr beunruhigend, dass diese sehr schlechten Umfragewerte für Biden nicht für die Senats- und Gouverneurskandidaten der Demokratischen Partei gelten.
Wie schafft es denn der Trump, dass sein Alter nicht zum Thema wird, obwohl er nur 4 Jahre jünger ist?
Indem er jeden Morgen sich seine Perücke aufsetzt. Nee, er wird einfach energischer, obwohl, wie du ja eben auch sagtest, Trump gelegentlich ganz schlimme Aussätze hat, dann verschwurbelt er einen ganzen Satz, der dann am Ende keinen Sinn mehr macht. Aber im Großen und Ganzen kommt er etwas aggressiver als Biden rüber. Er läuft auch nicht so tattrig wie Biden. Also irgendwie hat er es geschafft, dass man sein Alter ihm nicht, obwohl er, wie du ja sagst, bald 78 wird, dass man dieses Alter Trump nicht vorwirft.
Was passiert denn, wenn der Joe Biden da die erste Debatte im Juni verhaut?
Wow, dann ist natürlich wirklich Feuer unterm demokratischen Dach. Dann geht's rund, dann werden Rufe laut werden, dass man beim Parteikongress im August in Chicago doch noch den Kandidaten auswechselt. Zumal auch dann, wenn rund um den Präsidentschaftskongress in Chicago schwere Proteste ablaufen, etwa wegen des israelischen Vorgehens in Gaza, was durchaus vorstellbar ist. Also ich würde mal sagen, wenn Biden die Debatte voll verhaut, dass die Partei sich dann in einer sehr seltsamen Situation wiederfinden wird.
Aber ist das überhaupt möglich, dass man den Kandidaten zu dem Zeitpunkt nochmal wechselt?
Eigentlich nicht. Man müsste es so orchestrieren, dass Bidens Delegierten sich gegen ihn stellen. Ich weiß gar nicht, ob das technisch überhaupt geht. Man müsste ihn bewegen, den Rückzug anzutreten. Dann müsste man das Problem Kamala Harris lösen, die ja als Vizepräsidentschaftskandidatin automatisch dann die erste Wahl wäre, aber von vielen Demokraten auch nur als Loser angesehen wird, vielleicht zu Unrecht. Also das Chaos einer solchen Situation wäre sicherlich genauso groß wie das Chaos beim Demokratischen Parteitag 1968, der ebenfalls in Chicago stattgefunden hat.
Das Alter von Joe Biden ist also ein Problem, aber es ist nicht das einzige Problem. Wo hapert es aus noch?
Ja, die demokratische Koalition, die Biden und Barack Obama zusammengeklopft haben, die bröckelt. Also es wenden sich sehr viele junge Schwarze von den Demokraten ab, von Joe Biden ab. Es wenden sich auch Latinos von der Demokratischen Partei ab. Das kann zum Teil damit zu tun haben, dass evangelikale Kirchen sehr viel Erfolge verzeichnen bei den Latinos. Aber es kann auch andere Umstände haben, eben dass man Biden auch dort für zu alt hält. Jedenfalls, wenn 40% oder 45% der wahlberechtigten Latinos nicht für Joe Biden stimmen, sehe ich keine Möglichkeit für Biden, dass er im November wieder ins Weiße Haus einzieht.
Jetzt auf der anderen Seite steht Donald Trump vor Gericht. Er hat mehrere Verfahren, die er bestreiten muss. Also das ist auch nicht gerade sensationell. Aber trotzdem, wieso lehnen nicht mehr Amerikaner Trump ab?
Ich meine, das hat mit einer gewissen Amnesie zu tun, dass viele Amerikaner sich nicht mehr erinnern, wie verrückt die Jahre mit Trump waren. Natürlich guckt man sich die Weltlage an und sagt, ja, unter Trump hatten wir keinen Krieg in der Ukraine. Unter Trump gab es kein israelisches Einrücken in Gaza und kein Hamas-Morde an Israelis. Unter Trump hatten wir nicht so eine verrückte Inflation. Dies und jenes, ja. Und man wird natürlich sagen, dass die Zeiten unter Trump so viel ruhiger waren, dass die Wirtschaft einigermaßen funktioniert hat. Und dabei unterschlägt man die ganz erheblichen Probleme. Die Arbeitslosenrate war höher unter Trump. Wir hatten eben die Corona-Epidemie, die so viele Amerikaner hingerafft hat. Aber das wird irgendwie alles im Bewusstsein der vieler Amerikaner unterschlagen. Und man verklärt die Trump-Jahre, anstatt sie ganz knallhart so zu sehen, wie sie wirklich waren. Und das ist auch der Grund, warum Biden so fassungslos reagiert, warum Biden an die Medienvertreter rangeht und sagt, ihr müsst das anders darstellen.
Also angesichts von dem Sturm aufs Capitol Anfang 2021 kann ich mir die Nostalgie irgendwie auch nicht richtig erklären. Der Joe Biden, wie du gesagt hast, auch nicht. Und für ihn geht es bei dieser Wahl um nichts Geringeres als Demokratie an sich. Wir hören nochmal rein in seine Rede vor der Journalistin und Journalist im Weissen Haus.
On the third anniversary of January 6th, I went to Valley Forge. I said the most urgent question of our time is whether democracy is still the sacred cause of America. That is the question the American people must answer this year. And you, the preface, play a critical role in making sure the American people have the information they need to make an informed decision. The defeated former president has made no secret of his attack on our democracy. He said he wants to be a dictator on day one, and so much more. He tells supporters he is their revenge and retribution. When in God's name have you heard of another president say something like that? And he promised a bloodbath when he loses again. We have to take this seriously.
Martin, geht es wirklich gerade ums Überleben von der amerikanischen Demokratie am 5. November?
Ich hoffe nicht, aber ich weiß es nicht. Ich meine, man kann davon ausgehen, im Falle von einem Wahlsieg von Donald Trump, dass er versuchen wird, den Deep State völlig umzumodeln, dass er die amerikanischen Behörden, zum Beispiel die CIA, den FBI und so weiter, ganz in seinem Sinne umgestalten wird. Es werden dann auch Dinge passieren, von denen wir uns heute noch gar keine Vorstellung machen können. Ich gehe zum Beispiel davon aus, dass Trump im Falle eines Wahlsiegs wirklich versuchen wird, die Notenbank an die Kandare zu nehmen. Wir wissen es nicht, aber ich würde mal sagen, dass die Gefahr, dass Amerika nach einer weiteren Trump-Amtszeit kaum noch erkennbar ist, tatsächlich nicht von der Hand zu weisen ist. Auf der anderen Seite, Christoph, müssen wir natürlich jetzt auch sagen, dass es immer noch 5 Monate bis zur Wahl sind und dass noch einiges passieren kann, ja, im Guten wie im Schlechten. Wir werden Überraschungen erleben. Trotzdem, ich muss ehrlich sagen, also ich würde mir im Falle eines Trump-Wahlsieges wirklich große Sorgen um die Entwicklung der amerikanischen Demokratie machen, auch gerade, weil Trump dann eine Chance hätte, die Gerichtsbarkeit noch weiter zu politisieren.
Martin, danke vielmals fürs Erste. Wir kommen zum Schluss zu unserer Rubrik Q&A. Sie fragen, mir antwortet. Und wir haben heute eine Frage von Markus Monninger. Er hat uns sehr nettes Mail geschrieben aus Mainz in Deutschland. Merci vielmals. Grüße die schöne Stadt am Rhein, wo ja kürzlich der Buchdruck erfunden worden ist. Und ja, der Abstieg aus der Bundesliga hat der FSV Mainz ja auch noch gerade können verhindern. Also ein Grund zum Feiern in Mainz. Der Markus Monninger ist ein treuer Hörer, eben aus Deutschland. Das freut uns natürlich ganz besonders, auch aus dem Ausland. Und er nimmt den Punkt auf, wo wir mal erwähnt haben, dass nämlich viele junge Amerikanerinnen und Amerikaner mit dem Trump gross geworden sagen. Also, dass sie eigentlich recht vertraut sind mit ihm und darum er seinen Schrecken verloren hat. Der Markus Monninger fragt, ob das heisst, dass die jungen Menschen in Amerika jetzt, heute 2024, eher bereit sind, einem Diktator oder einem Autokrat, wie er schreibt, zu vertrauen, ihn zu akzeptieren, als noch Generation vorher, die sich zuerst an Trump gewöhnen müssen. Oder andersrum gefragt, hat das Verständnis für Komplexität und die oft langwierigen und auch schwierigen Entscheidungsprozesse in einer Demokratie abgenommen? Martin, was hast du für eine Antwort für den Markus Monninger aus Mainz?
Also erstmal ist das eine sehr, sehr gute Frage. Und ja, ich würde sagen, dass die Gefahr besteht, dass die Aufmerksamkeitsspanne gerade junger Leute, junger Menschen vielleicht kleiner geworden ist. Und es gibt ja auch diesbezüglich Zahlen. Wie du weißt, Christoph, haben die jungen Amerikaner in den letzten Jahrzehnten verlässlich demokratisch gewählt, eine Mehrheit der Jungen. Und das ist plötzlich nun nicht mehr der Fall. Also Joe Biden hatte 2020 bei der Präsidentschaftswahl einen ganz großen Vorsprung bei Amerikanern unter 30. Und der ist nun erheblich zusammengeschmolzen. Und vielleicht ist es tatsächlich so, dass es auch hier am Erinnerungsvermögen fehlt, dass die jungen Amerikaner tatsächlich sich an Trump gewöhnt haben, an seine zum Teil sehr unwillkommenen und sehr seltsamen Methoden, dass man sich darüber nicht mehr aufregt. Anders kann ich mir diesen Verlust an Zustimmung gerade bei jungen Amerikanern für Joe Biden nicht erklären. Aber vielleicht hängt das tatsächlich auch mit der Aufmerksamkeitsspanne zusammen. Ich weiß es nicht. Wir wissen nur, dass erstmal seit langer Zeit junge Amerikaner vermehrt für einen republikanischen Präsidentschaftskandidaten stimmen werden im November, wenn die Zahlen so halten, wie sie jetzt sind.
Martin, ganz herzlichen Dank für die Beantwortung von dieser Frage. Alles Gute und tschüss nach Charlottesville.
Ja, danke Christoph. Adieu, bis bald.
Wenn auch Sie eine Frage haben, schreiben Sie uns bitte ein Mail. Wir freuen uns über Ihr Interesse. Unsere Mailadresse ist podcasts@tamedia.ch. Ich wiederhole, podcasts mit einem S am Schluss, @tamedia.ch. Das war eine neue Folge von «Alles klar, Amerika» am USA-Podcast vom Tagesanzeiger, am Bund, der Berner Zeitung, der Baz und allen anderen Tamedia-Titeln. Danke vielmals fürs Interesse. Sie hören uns in einer Woche wieder. Am Telefon in Charlottesville, Virginia, war heute Martin Kilian, für die Produktion verantwortlich in Zürich, der Noah Fendt. Und mein Name ist Christoph Münger. Bis zum nächsten Mal.
Mir fällt gleich der linke Arm ab. Oh boy.